Ja, meine Damen und Herren, wir fahren fort. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Henning Jürgens. Ich bin auch Mitarbeiter am IEG in der Abteilung Abendländische Religionsgeschichte und ich bin Reformationshistoriker und habe deswegen einen Blick von außen auf die heutige Veranstaltung, zumal zu unseren Veranstaltungen nie Zeitzeugen erscheinen aus verständlichen Gründen. Und finde das sehr interessant und bin sehr dankbar, hier dabei sein zu dürfen. Ich habe jetzt noch das Panel mit drei Referentinnen und Referenten zu moderieren. Und die erste Referentin ist Claudia Lepp. Claudia Lepp nimmt in gewisser Weise eine Sonderrolle unter den Vortragenden des heutigen Nachmittags ein, weil sie als einzige keine Weggefährtin von Kai Schade gewesen ist und auch damit in gewisser Weise einen Blick von außen heute beiträgt. Frau Lepp ist Leiterin der Forschungsstelle für kirchliche Zeitgeschichte der EKD und Professorin an der LMU München. Sie hat in Freiburg Geschichte und Germanistik studiert, wo sie 1994 mit einer Arbeit über den Deutschen Protestantenverein im Kaiserreich promoviert wurde. Sie hat eine Ausbildung zum höheren Bibliotheksdienst absolviert, war von 1997 bis 2000 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Forschungsstelle für kirchliche Zeitgeschichte der EKD und ist im Jahr 2000 mit der Leitung dieser Arbeitsforschungsstelle betraut worden. Sie hat verschiedene Forschungsprojekte zur kirchlichen Zeitgeschichte absolviert in den letzten Jahren, ist unter anderem mit dem DFG geförderten Projekt Kontroversen über Gewalt und gesellschaftlichen Wandel der Protestantismus und die politisch motivierte Gewaltanwendung in den 60er und 70er Jahren, in den Jahren 2007 bis 2010 tätig gewesen, hat in dem internationalen Graduiertenkolleg Religiöse Kulturen in Europa des 19. und 20. Jahrhunderts an der LMU München die Funktion einer Mitantragstellerin übernommen und arbeitet jetzt in diesem Graduiertenkolleg mit und ist auch Mitglied in der DFG-Forschergruppe der Protestantismus in den ethischen Debatten der Bundesrepublik 49 bis 89. Ich nenne zwei Veröffentlichungen: Tabu der Einheit, die Ost-West-Gemeinschaft der evangelischen Christen und die deutsche Teilung 1945 bis 1969 und die Herausgeberschaft des Bandes Die Politisierung des Protestantismus, Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland während der 60er und 70er Jahre. Sie merken also, das Arbeitsgebiet von Frau Lepp ist ganz hervorragend geeignet, um uns jetzt eine weitere Einordnung der Beiträge des Nachmittags zu geben, und wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Wie gesagt, ich trage hier vor als Historikerin, nicht als Zeitzeugin, das heißt mit einer anderen Funktion, und bin gebeten worden, das Thema etwas zu kontextualisieren und zu historisieren, und das möchte ich tun in dem Sinne, dass wir uns mit den 60er und 70er Jahren beschäftigen werden und mit der Entwicklungspolitik der evangelischen Kirche und ihr Verhältnis zur Dritten Weltbewegung. In den Blick kommen damit die Reformzeit und die Krisenjahre der Bundesrepublik, die Jahre voller Zukunftsoptimismus und Zukunftsangst, die von einem wachsenden gesellschaftlichen Engagement und einer vielfältigen Protestkultur geprägt waren. Gesellschaftlich war es eine Phase, in der die funktionale Differenzierung, die politische Demokratisierung, die kulturelle Pluralisierung und die religiöse Individualisierung zunahmen. Kirchlich prägten Reformprozesse sowie eine breite Krisensemantik diese Jahre. Angestoßen durch Impulse aus der internationalen Ökumene sowie in Reaktion auf katholische Entwicklungshilfeaktivitäten entdeckte die evangelische Kirche seit den späten 1950er Jahren die Entwicklungshilfe als ein neues Tätigkeitsfeld. Eine humanitär-diakonisch motivierte Hilfe setzte mit der Gründung mit Brot für die Welt 1959 ein. Um die Entsendung von Fachkräften in die sogenannte Dritte Welt zu organisieren, wurde 1960 die evangelischen Dienste in Übersee eingerichtet. Im Vordergrund dieser Entwicklungshilfe standen die Bekämpfung des Hungers sowie die Bereiche Gesundheit und Bildung. Umgesetzt wurde sie durch die Förderung von Einzelprojekten. Bei ihrer Entwicklungsarbeit konnte die Kirche auf Netzwerke der Missionsarbeit aufbauen. Dauerhaft kontrovers blieb es innerkirchlich jedoch, inwieweit Mission, das heißt die Verkündigung des Evangeliums, und Entwicklungshilfe miteinander vereinbaren seien. Die kirchliche Entwicklungshilfe folgte der in der Nachkriegszeit auch in der Ökumene vorherrschenden Vorstellung von der nachholenden Entwicklung. Das heißt, dass der Transfer von Kapital und Technologie automatisch zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum in den unterentwickelten Ländern führen würde. Materielle Voraussetzung überhaupt für die Entwicklungshilfe war der wirtschaftliche Aufschwung der Bundesrepublik. 1962 begann die Bundesregierung, die kirchliche Entwicklungshilfe finanziell zu fördern. Die Annahme dieser staatlichen Gelder war in der noch damals gesamtdeutsch organisierten evangelischen Kirche jedoch stark umstritten. Um politische Einflussnahme zu verhindern, gründete die EKD 1961 für die Vergabe dieser Staatsmittel an Entwicklungshilfeprojekte die Evangelische Zentralstelle Entwicklungshilfe als eine unabhängige Organisation. Bis Mitte der 60er Jahre blieb die Entwicklungshilfe in der Bundesrepublik und ihren Kirchen jedoch ein Randthema, in dem sich nur eine Gruppe von Fachleuten auseinandersetzte. Vor dem Hintergrund der Dekolonisierungsprozesse in Afrika und Asien fand dann in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts sowohl auf politischer als auch auf kirchlicher Ebene eine entwicklungspolitische Umorientierung statt. Der Durchbruch erfolgte auf evangelischer Seite auf der Weltkonferenz über Kirche und Gesellschaft 1966 in Genf. Dort kam erstmals rund die Hälfte der Delegierten aus den sogenannten jungen Kirchen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Mit dieser veränderten Zusammensetzung gewannen sozialethische Fragen in globalem Kontext an Bedeutung. In Genf stand das Thema Entwicklungspolitik bereits gleichberechtigt neben den Herausforderungen infolge des technischen Fortschritts und des Wettrüstens des Kalten Krieges. Unter dem Schlagwort der Theologie der Revolution wurde über Wege zur Verwirklichung einer gerechteren Weltgesellschaft und eine Öffnung des Ökumenischen Rates gegenüber antikolonialen Bewegungen diskutiert. Die kirchliche Entwicklungshilfe sollte Modelle für partnerschaftliche Zusammenarbeit erproben und in den Industrieländern Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Ein weiterer Einschnitt war dann die Vollversammlung des ÖAK 1968 in Uppsala. Auf ihr wurde mit der bisherigen Entwicklungshilfe hart ins Gericht gegangen und eine Umkehr beschworen. Wirksame Weltentwicklung erfordere radikale institutionelle und strukturelle Veränderungen in den Entwicklungsländern, den entwickelten Ländern und in der internationalen Wirtschaft. Die Kirchen wurden aufgefordert, die strukturellen Ungerechtigkeiten der Weltwirtschaft anzugreifen und politische Lobbyarbeit zu leisten. Sie selbst sollten feste und steigende Anteile ihrer Haushalte aufwenden und jeder einzelne Christ sich eine Form der Selbstbesteuerung zugunsten der Entwicklungshilfe unterziehen. Im Januar 1970, und das ist die dritte Etappe, fand dann in Montreux eine Konsultation über ökumenische Hilfe zu Entwicklungsprojekten statt. Dort wurde der Entwicklungsbegriff neu definiert, der nun für einen weltweiten Befreiungsprozess stand, in dem soziale Gerechtigkeit die zentrale Rolle spielte. Die Armen wurden jetzt als Subjekte der Entwicklung gesehen und nicht mehr als Objekte. Die Kirchen in den Industriestaaten sollten ihre eigenen Gesellschaften deren entwicklungspolitische Verantwortung deutlich machen.
Für die Bewusstseinsbildung im eigenen Land sollte zukünftig 25% der kirchlichen Entwicklungshilfemittel investiert werden. Ein Beschluss, der seitens der EKD nie in vollem Umfang umgesetzt wurde. Die Konferenz in Montreux regte auch die Gründung einer Kommission des ÖRK für kirchlichen Entwicklungsdienst an, von der fortan wichtige Impulse für die kirchliche Entwicklungsdebatte ausgingen. Angestoßen durch die ökumenische Debatte und begünstigt durch ein gesellschaftliches Reformklima, richtete sich die evangelische Entwicklungsarbeit in der Bundesrepublik seit Ende der 60er Jahre programmatisch neu aus. Das humanitär-diakonische Engagement für die Dritte Welt wurde allmählich durch ein advokatorisch-politisches Engagement ergänzt. Die Entwicklungshilfe wurde stärker politisiert. In Reaktion auf die Forderungen von Uppsala rief die Synode der EKD 1968 die Landeskirchen und die Gemeindeglieder dazu auf, einen Teil ihrer Finanzmittel für die Entwicklungshilfe bereitzustellen. In ihrer Entschließung bestätigte die Synode das Mandat eines kirchlichen Engagements zugunsten der Dritten Welt und erweiterte es um die Dimension politischer Mitverantwortung und um Aufgaben im Bereich der entwicklungspolitischen Bildung und Publizistik. Fragen nach dem weltwirtschaftlichen Hintergrund der Unterentwicklung wurden indes nicht diskutiert, was der Berliner Theologe Helmut Gollwitzer in seinem Buch »Die reichen Christen und der arme Lazarus« scharf kritisierte. Auf dem Evangelischen Kirchentag in Stuttgart 1969 fand das Thema »Hunger nach Gerechtigkeit« dann stärkere Resonanz. Auch institutionell kam in der EKD einiges in Bewegung. 1968 wurde der kirchliche Entwicklungsdienst gegründet, 1969 in der Kirchenkanzlei ein eigenes Referat eingerichtet, sowie der Ausschuss Kirchliche Mittel für Entwicklungsdienst und die Kammer für kirchlichen Entwicklungsdienst berufen. 1970 wurde die Arbeitsgemeinschaft Kirchlicher Entwicklungsdienst gegründet. Also Sie sehen, in einem sehr kurzen Zeitraum wurde institutionell einiges in Bewegung gebracht. Auf der EKD-Synode 1973 wurde die Bedeutung eines kirchlichen entwicklungspolitischen Engagements in der Bundesrepublik erneut betont und entwicklungspolitische Bildung als integraler Bestandteil des kirchlichen Entwicklungsdienstes bezeichnet. Im gleichen Jahr erschien die EKD-Denkschrift »Der Entwicklungsdienst der Kirche – Ein Beitrag zu Frieden und Gerechtigkeit in der Welt«, die auf ökumenische Diskussionen zurückgriff. Sie gilt als die bis heute grundlegende Äußerung der EKD zu Fragen der Entwicklung, auch wenn manche ihrer Aussagen im Verlauf der innerkirchlichen Entwicklungsdebatte nicht unumstritten blieb. Die Denkschrift betont die Einheit von Verkündigung und Dienst. Die kirchliche Entwicklungsverantwortung sieht sie am Ziel der sozialen Gerechtigkeit orientiert. Überzeugt von einer Neuordnung der Weltwirtschaft, erklären die Autoren die Wirtschafts-, Handels-, Sozial- und Innenpolitik der Industrieländer zum Handlungsfeld kirchlicher Entwicklungspolitik. Um die Bevölkerung von der Notwendigkeit einer wirksamen Entwicklungspolitik aufzuklären, wird die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit als eine der zentralen Aufgaben benannt. Die entwicklungspolitische Diskussion voranzutreiben war allerdings auch Ziel der vielfältigen Kooperation der evangelischen und katholischen Kirche auf diesem Feld, die 1973 in der gemeinsamen Konferenz der Kirchen für Entwicklungsfragen auch institutionalisiert wurde. Als gemeinsame Stimme der Großkirchen bemühte sich die Konferenz um eine advokatorische Interessensvertretung der Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Sie verfasste Erklärungen und führte ein Dialogprogramm mit Parteien und gesellschaftlichen Gruppen zu Fragen der Nord-Süd-Politik und der Entwicklungsarbeit. Dabei wurde von einer versöhnbaren gesellschaftlichen Interessenskonstellation ausgegangen. scharfe Kritik, gerade auch an diesem Ansatz und überhaupt an der bisherigen Entwicklungspolitik, kam hingegen seit Ende der 60er Jahre vor allem von Seiten der Studentenbewegung. Der Dritte Weltbezug war einer, wenn nicht der treibende Motor des radikalen studentischen Protests. Elend und Ungerechtigkeiten in der Dritten Welt standen durch das neue Leitmedium Fernsehen allen vor Augen und bewirkten bei der westdeutschen Linken einen starken Mobilisierungseffekt. Zugleich übten die militanten Befreiungsbewegungen eine große Faszination auf die Studierenden aus, da sie sich als Projektionsflächen für die Utopie eines globalen revolutionären Prozesses eignete. Aus Sicht der linken Studenten verschleierte die westliche Entwicklungshilfe nur das spätkapitalistische globale Ausbeutungssystem. Der SDS bekämpfte sie daher unter der Parole »Zerschlagt die Entwicklungshilfe«. Innerhalb der Studentenbewegung beschäftigten sich aber auch reformorientierte Kräfte mit Fragen des Nord-Süd-Konfliktes. So entstand Ende 1968 an der Universität Freiburg die Aktion Dritte Welt, deren Mitglieder zumindest anfänglich überwiegend christlich-humanitär motiviert waren. Aus der Aktion ging dann das Informationszentrum Dritte Welt hervor. Das Bindeglied zwischen den studentischen und kirchlichen Aktivitäten auf diesem Gebiet der Entwicklungspolitik waren die christlichen Studenten- und Jugendorganisationen. Aus ihnen kamen zahlreiche entwicklungspolitische Aktivisten und sie waren Ausgangspunkt vieler, vor allem auf Bewusstseinsbildung zielender Aktionsformen, wie unter anderem den Hungermärschen. Auch das Projekt eines fairen Handels war eine Initiative kirchlicher Jugendgruppen, die 1970 nach niederländischem Vorbild die Aktion Dritte Welthandel gründeten. In ihr wurde entwicklungspolitische Aufklärungsarbeit in der Bundesrepublik mit Entwicklungsarbeit in der Dritten Welt kombiniert. 1975 wurde dann die Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt gegründet, mit der Arbeitsgemeinschaft kirchlicher Entwicklungsdienste als einem der Hauptgesellschafter. Seit Ende der 60er Jahre bildeten sich dann im Umfeld der Studentenbewegung sowie innerhalb und außerhalb herkömmlicher Kirchlichkeit mehrere hunderte kleiner entwicklungspolitischer Basisinitiativen aus. Sie reichten von Solidaritätsgruppen, die Elemente der religiösen und ethischen Praxis der Basisgemeinden der Dritten Welt in das eigene Gemeindeleben überführen wollten, über Gruppen im studentischen Milieu und in der Dritte Welt-Ladenszene bis zu Projekten alternativer Lebensgemeinschaften. Viele Kirchengemeinden pflegten Projektpartnerschaften mit der Dritten Welt. In den sich politisierenden Gruppen wurde die staatliche Entwicklungspolitik einer Fundamentalkritik unterworfen, wobei ein entwicklungstheoretisches Paradigma Anwendung fand, das Ende der 60er Jahre aus Lateinamerika kam, die Dependenztheorie, welche die Unterentwicklung der Dritten Welt mit deren politischer, wirtschaftlicher und kultureller Abhängigkeit von der Ersten Welt erklärte. Also das Gegenprogramm wäre die Modernisierungstheorie gewesen. Ihre Vertreter, also der Dependenztheorie, forderten eine radikale Transformation des internationalen Systems sowie innergesellschaftlicher Strukturen. Das theologische Pendant dieser Theorie war die schon genannte Theologie der Befreiung, die in den Basisgruppen intensiv rezipiert wurde. Es war eigentlich eine katholisch verankerte Theologie, aber die genauso in den evangelischen Kreisen rezipiert wurde. Theologische Bezugspunkte der christlichen Dritten Weltgruppen waren überdies die politischen Theologien von Johann Baptist Metz, Jürgen Moltmann und Helmut Gollwitzer. In und mit diesen Theologien wurde über das Verhältnis von Entwicklung und Befreiung diskutiert und auch nach Kriterien für eine Beteiligung von Christen an sozialrevolutionärem Gewaltgebrauch gesucht. Die evangelische Kirche begrüßte grundsätzlich die Entstehung der Basisgruppen. In ihrer Denkschrift von 1973 wurden die ökumenischen und entwicklungspolitischen Aktionsgruppen und Friedensdienste sowie ihr Beitrag zur Schaffung einer entwicklungspolitisch informierten und kritisch interessierten Öffentlichkeit explizit gewürdigt. Dabei übernahmen die Aktionsgruppen zum Teil denjenigen Part, den die Kirche und ihre Organisation aufgrund struktureller Bedingungen nicht übernehmen konnten. Moralische, entwicklungspolitische Forderungen mit Konfliktfähigkeit und Konfliktbereitschaft gegenüber politischen Institutionen und gesellschaftlichen Interessensgruppen zu vertreten. Die EKD wiederum unterstützte die Gruppen finanziell. Diese profitierten jedoch auch immateriell. Die Förderung durch den etablierten Akteur EKD erschwerte Delegitimierungsversuche gegenüber ihnen und eröffnete ihnen Zugänge zu politischen Entscheidungsprozessen. 1971 wurde die Förderung durch die Einrichtung eines speziellen publizistischen Sachverständigengremiums der EKD für Fragen der Entwicklungspolitik und des kirchlichen Entwicklungsdienstes institutionalisiert, aus dem dann 1976 der Ausschuss für entwicklungspolitische Bildung und Publizistik hervorging. Der Ausschuss wurde zum wichtigsten Förderer von entwicklungsbezogenen Bildungsprojekten. Also mit einem höheren Fördervolumen als eben das Ministerium. Die Unterstützung der Aktionsgruppen war innerkirchlich aber nicht unumstritten. Die teilweise heftigen Konflikte kreisten oft um die sogenannte Gewaltfrage. Gestritten wurde aber unter dem Stichwort Politisierung letztlich um die Grundlagen und Grenzen kirchlichen Handelns in politischen und sozialen Zusammenhängen. Insbesondere von evangelisch-kahler Seite formierte sich Widerstand auf dem Gebiet der Entwicklungspolitik. Neben den Kirchen zeigte sich Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gegenüber den Basisgruppen aufgeschlossen. Diese ließen sich in den Epplerschen Ansatz integrieren, Entwicklungspolitik als innenpolitisches Reformthema zu forcieren und eine auf Information und kritischen Dialog ausgerichtete Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Durch die staatliche und kirchliche Förderung, sowie aber vor allem durch das Engagement der Aktivisten, stabilisierten sich die entwicklungspolitischen Aktionsgruppen zu einer der neuen sozialen Bewegungen der 70er Jahre. Die bundesdeutsche Dritte Weltbewegung verfolgte das Ziel einer gerechten Welt, kritisierte die ausbeuterische Politik des industriellen Nordens, zeichnete sich aber sonst durch ein diffuses ideologisches Profil, eine heterogene Zusammensetzung und labile Strukturen aus. Teilweise arbeitete sie mit kirchlichen Hilfswerken zusammen, verstand sich aber dezidiert nicht als deren Basis. Radikalen Systemgegnern mit sozialistischen Orientierungen standen mehrheitlich Engagierte mit christlichen oder allgemein humanistischen Ansätzen gegenüber. Im Unterschied zu anderen sozialen Bewegungen der Zeit waren die Akteure von ihrem Anliegen nicht unmittelbar betroffen. Es ging ihnen vielmehr um eine Umsetzung von Wertvorstellungen. Sie entwickelten das Bewusstsein einer individuellen Weltverantwortung. Die selbstgewählten Gruppen und ihre Netzwerke bildeten die Sozialform, um diese neue, nun entgrenzte Solidarität zu praktizieren. Auf dem Feld der Solidarität mit dem fernen Nächsten, so lässt sich bilanzierend sagen, gab es sehr fließende Grenzen zwischen Kirche und sozialen Bewegungen. Christliche Dritte Weltarbeit fand während der 60er und 70er Jahre sowohl im Raum verfasster Kirchlichkeit als auch im Bewegungssektor statt. Und letztlich profitierten kirchliche Entwicklungsdienst und Aktionsgruppen von ihrer latent labilen Kooperation. Ich danke Ihnen.